Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Power & Pace Triathlon Training. Wenn ihr ganz pünktlich dran seid und diese Folge sofort anhört, wenn sie erschienen ist, dann schreiben wir den 7. Mai 2024 und das bedeutet, dass uns nur noch ein guter Monat von der 5. Auflage der Power & Pace Trophy trennt. Bedeutet also auch, wenn ihr nicht schon angemeldet seid für den Ingolstadt Triathlon, wo in diesem Jahr unsere Trophy stattfinden wird, dann ist es jetzt allerhöchste Zeit, auf die Website des Veranstalters zu gehen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes und euch einen der letzten Startplätze zu sichern. Wir haben mittlerweile über 100 Teilnehmende von der Community von Power & Pace am Start des Ingolstadt Triathlons. Stattfinden wird das Ganze am 9. Juni 2024, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich denken könnt, in Ingolstadt. Also seid schnell, sichert euch euren Startplatz, wenn nicht schon geschehen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Sonderfolge. Ich, Jule Bartsch, Teammanagerin von Power & Pace, habe Gerhard Budi, den Veranstalter des Ingolstadt Triathlons, bei mir zu Gast. Und wir klären alles Wichtige rund um den Renntag, rund um die Events im Vorfeld des Ingolstadt Triathlons, genauso wie Fragen zu Startunterlagenausgabe, Check-in, Shuttle, Parken, Anreise, Unterkunft und. Die Themen findet ihr in einer Liste in diesen Shownotes dieser aktuellen Folge. Und jetzt ab in die gewisse Q&A zur 5. Power & Pace Trophy in Ingolstadt. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace und habe heute die große Ehre, mit dem Veranstalter des Ingolstadt Triathlons, Gerhard Budi, zu sprechen, denn es trennt uns nur noch ein guter Monat von der 5. Auflage der Power & Pace Trophy und die dürfen wir eben in diesem Jahr bei euch in Ingolstadt feiern. Aber ich sag an erster Stelle erstmal Moin Gerhard, schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf den Podcast.
Ich bin sehr gespannt, was wir heute an Informationen da nach draußen zu unseren Teilnehmenden und zu all denen, die es vielleicht noch werden wollen, geben können. Zuallererst einmal kurz so ein paar Randfakten zu dir, Gerhard. Wer bist du und seit wann bist du mit dem Ingolstadt Triathlon so verbandelt, sage ich mal?
Ja, also mein Name Gerhard Budi. Ich bin selber aktiv seit 1989, betreibe ich den Triathlonsport, habe alles Mögliche an Distanzen gemacht, Sprint Olympisch, Mitteldistanz, Ironman, Challenge und habe 2008 mit der Idee, die Veranstaltung in Ingolstadt umzusetzen, auf den Weg gebracht und 2010 dann zum ersten Mal den Triathlon in Ingolstadt durchgeführt. Damals war es nur Sprint und olympische Distanz und 2 Jahre später haben wir dann den Event noch auf die Mitteldistanz ergänzt. Und Fokus war auch immer in Absprache mit dem Felix, den ich sehr gut kenne von der Challenge, dass wir das immer so timen, dass die Athleten sich dann auch dementsprechend noch für die Challenge bei uns vorbereiten können, weil der Weg von der Challenge nach Ingolstadt bzw. Ingolstadt-Roth sind circa 30 Minuten. Und man kann da auch immer schön die Streckenchecks machen auf der Challenge-Strecke oder auch bei uns dann dementsprechend. Mhm. Und genau, so seit 2010 eben jetzt in diesem Jahr die 14. Veranstaltung. Corona-bedingt mussten wir ja 2020 Pause machen. Somit jetzt der 14. in Ingolstadt.
Ja, das ist natürlich auch schon eine Hausnummer, 14 Mal dieses Event da ins Leben gerufen zu haben und immer wieder neue Auflagen liefern zu können. Vor allen Dingen, was für eine beeindruckende Entwicklung, wenn du sagst, dass es am Anfang in Anführungszeichen nur Sprint und Olympisch gab und wenig später konntet ihr die Mitteldistanz da schon ergänzen. Das ist natürlich großartig und Vorbereitungsrennen ist das Stichwort, glaube ich, für ganz, ganz viele aus unserer Community, die jetzt dabei sind mit über 100 Teilnehmenden von Power & Pace. Die sagen unter anderem, Roth ist, glaube ich, mit das beliebteste Rennen neben der Trophy dieses Jahr. Die sagen, sie nehmen das nochmal mit. Ich glaube, die meisten Starter haben wir über die Mitteldistanz. Und sagen, wir setzen hier nochmal den Feinschliff, bevor es dann von der Mitteldistanz auf die Langdistanz geht. Von daher herzlichen Dank für dieses super Timing.
Genau, also wir sprechen uns da auch immer ab. Der Felix sagt mir auch im Vorfeld schon immer, ich weiß schon immer den Termin fürs kommende Jahr bzw. fürs übernächste Jahr. Und somit können wir uns dann auch dementsprechend darauf einstellen und unseren Termin fixieren. Wir sind natürlich auch an andere Veranstaltungen gebunden. Wir wollen nicht in Konkurrenz stehen mit irgendwelchen Veranstaltungen, die in einer Stunde von uns entfernt sind. Und
Ja.
somit war das von mir von Anfang an klar, sich mit den Veranstaltern abzusprechen, um eben da keine Konkurrenz zu schaffen. Das sind fixe Termine. Wir müssen uns natürlich auch immer an den bayerischen Pfingstferien orientieren, weil das sind so die beliebtesten Ferien und da ist es dann auch schwierig, Helfer zu akquirieren. Und somit ist der Termin immer dann auch dem geschuldet, wie die Pfingstferien fallen in Bayern.
Ja,
Genau.
das kann ich verstehen. Okay, dann sage ich mal, wir starten komplett rein in die heutige Folge, wo es vor allen Dingen darum gehen soll, ganz viel über den Triathlon in Ingolstadt zu erzählen, ganz viel Informationen mitzugeben und so eine Art Q&A hier heute zu schaffen, damit jeder, der diese Folge dann bis zu Ende gehört hat, weiß, was auf ihn zukommt, beziehungsweise was auf euch zukommen kann, wenn ihr jetzt gleich schnell seid im Anschluss der Folge und euch noch den einen oder anderen Startplatz sichert für den 9. Juni. Damit haben wir schon mal den ersten Fakt geliefert. Am 9. Juni 2024 ist ein Sonntag, zweites Juniwochenende, findet der Ingolstadt Triathlon und damit eben die fünfte Auflage von der Power and Pace Trophy statt. Ich glaube, Ingolstadt Triathlon, was das genau ist, ist schon mit dem Namen ziemlich deutlich. Power and Pace Trophy für die von euch, Verzeihung, die vielleicht das erste Jahr jetzt bei Power and Pace dabei sind. Einmal kurz die Randinformation zu unserem Eventformat. Und zwar ist die Power and Pace Trophy aus der Idee heraus entstanden, als Corona langsam abschwächte und wir wussten, wir können jetzt langsam mal in die persönlichen Begegnungen gehen, dass wir gesagt haben, wir würden gern ein Live-Event mit der Community zusammen veranstalten und sind damals im Oktober 21 auf dem Hockenheim das erste Mal gemeinsam an den Start gegangen, damals noch bei einer Laufveranstaltung, den Ring Running Series, und mittlerweile haben wir dann in den Triathlon wieder gewechselt, weil das glücklicherweise alles wieder möglich ist und feiern gewissermaßen eben fünftes Jubiläum bei euch in Ingolstadt. Ich glaube, das ist soweit, was man wissen sollte. Es gibt auch die Trophy-Wertung innerhalb eures Events. Das heißt, am Ende dürfen wir dann die Schnellste und den Schnellsten über die Einzelwertung im Sprint, der olympischen Distanz und der Mitteldistanz ehren. Und ja, die Siegerin bzw. der Sieger darf sich dann über Preise und den Gewinn einer Trophäe freuen. Daher auch der Name. Soweit kann ich schon mal mit auf den Weg geben. Und wir gehen über zu euch zum Ingolstadt Triathlon. Ich glaube, den gibt es schon länger als 2010, richtig?
Genau, also es gab schon mal in den 90er Jahren, gab es schon mal einen Triathlon in Ingolstadt. Das war die olympische Distanz, der dann in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre noch stattgefunden hat, ist dann aber 95 beendet worden. Und dann gab es keinen Triathlon mehr in Ingolstadt. Und ich habe mir dann gedacht, also nachdem ja Ingolstadt zentral in Bayern liegt und alle Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg innerhalb einer Stunde für uns beziehungsweise für die Athleten der Triathlon zu erreichen ist, habe ich mir dann gedacht, ich muss den unbedingt wieder reanimieren, diesen Triathlon, und bin dann 2008 an die Stadt Ingolstadt herangetreten, habe dann ein Konzept vorgestellt mit einer Wechselzone, mit kurzen Strecken, möglichst eine schöne Radstrecke, die genau 40 Kilometer damals war, beziehungsweise 20 Kilometer die Hälfte und dann das Laufen um den See. Und somit habe ich dann 2010 am 1. Dezember das Meldeportal geöffnet und dann waren wir innerhalb von einer Woche komplett ausgebucht mit 600 Startern. Wir haben dann aufgestockt, dann waren es 1200 Starter und in den nächsten Jahren hat sich die Veranstaltung auf jetzt knapp 3000 Teilnehmer erweitert mit der Mitteldistanz. Und wir hatten bei uns in Ingolstadt deutsche Meisterschaften, bayerische Meisterschaften, Polizeimeisterschaften, die erste Triathlon-Bundesliga und jetzt in diesem Jahr wieder die bayerische Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Und jetzt auch mit euch eben, da freue ich mich sehr darüber, dass die Power and Pace Trophy bei uns stattfindet. Mit, wie du schon gesagt hast, über 105 Starter. Also wir haben 73 Starter auf der Mitteldistanz, auf der Olympischen 27 und auf der Sprintdistanz 5 aktuell. Das sind 105 Starter.
Ja.
Und die Bayerische Meisterschaft wird auch sehr gut angenommen. Und ja, sind aktuell beim Meldestand von heute 2438 Anmeldungen. Wir haben noch ein paar Plätze. Und man kann sich noch bis zum 23. Mai anmelden. Und selbst dann, wenn einer sich noch kurzfristig entscheidet, machen wir auch das noch möglich am Veranstaltungstag beziehungsweise bei der Startnummernausgabe am Samstag. Wenn ein Athlet jetzt sagt, ich kann nicht starten, ich würde den Startplatz gerne noch ummelden, dass das auch noch möglich wäre. Genau.
Okay, damit sind wir, glaube ich, beim zweitwichtigsten Punkt. Oder ich glaube, für alle, die wirklich vorhaben zu starten, beziehungsweise sich ihren Startplatz schon weit im Voraus gesichert haben, eine ganz wichtige Information preisgegeben. Alles rund um Anmeldung, Nachmeldung, Übertragung von Startplätzen. Vielleicht bleiben wir direkt mal bei diesem Punkt und gehen da ganz kurz näher drauf ein. Das heißt, wenn ich jetzt es nicht geschafft habe, bis zum 23. Mai meinen Startplatz zu sichern, sind tatsächlich noch welche übrig, weil Leute ihren Startplatz zurückgeben vor Ort. Wo muss ich dann wann sein, damit ich doch noch mich nachmelden kann?
Es besteht ja die Möglichkeit, eben bei der Ausgabe der Startunterlage am Samstag vor der Veranstaltung zwischen 12 und 17 Uhr, sich da gegebenenfalls noch umzumelden oder versuchen, einen Startplatz zu bekommen. Allerdings sind dann die Startnummern nicht mehr personalisiert. Also wir personalisieren die Startnummern ja auch dementsprechend. Wir haben ein gewisses Backup an Startnummern, die man noch gegebenenfalls vergeben können. Und dann würde auch noch die Möglichkeit bestehen, eben am Sonntag in der Zeit zwischen 6 bis 11 Uhr beim Einchecken, kommt natürlich darauf an, auf welcher Distanz. Wenn es die Mitteldistanz ist, dann würde ich da dementsprechend empfehlen, am Samstag zu kommen, weil der Check-in und man kann auch die Fahrräder am Samstag schon einchecken, ist es deutlich entspannter und es wird in der Früh, denke ich mal, zu knapp, wenn jetzt einer sagt, okay, ich will auf der Sprintdistanz starten, da ist der Start um 12:30 Uhr, dann ist es relativ entspannt und man kann auch relativ spät einchecken für die Teilnehmer, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht die Teilnehmer von der Sprintdistanz um 6 Uhr dann schon in der Wechselzone, weiß selber, wie das ist, wenn man da stundenlang dann auf den Start warten muss. Somit haben wir da Möglichkeiten in der Wechselzone geschaffen, dass man auch während des Rennens dann einchecken kann in bestimmte Bereiche. Ja.
Das ist natürlich cool. So hat man, glaube ich, den Athleten auch eine gute Sicherheit geboten, ne? Dass man sich nicht so einen Kopf macht, darf ich denn überhaupt da rein, während gerade ein Rennen läuft, oder muss ich die ganze Zeit warten, bin dann kurz vor knapp dran, bevor mein Rennen startet. Das ist sehr,
Ja.
also ja, sehr zum Vorteil.
Wir haben natürlich die Bereiche dementsprechend eingeteilt mit unserem Team von der Wechselzone, Sprint, Olympisch Mitteldistanz, die Staffelwettbewerbe. Und da in dem sind es abgesperrte Bereiche und somit ist das auch möglich. Wir haben auch zwei Ein- und Auscheckmöglichkeiten, eben nicht nur eine Position. Und da dementsprechend das auch mit den zahlreichen Kampfrichtern dann abgesichert.
Coole Sache. Gut, gehen wir weiter. Wir gehen erst nochmal zurück zu den allgemeineren Sachen. Du hast gerade schon ein bisschen was zur Entstehung und zur Geschichte des Ingolstadt Triathlons erzählt. Aus deiner Sicht, dadurch, dass du ja nur mittendrin statt nur dabei bist, was das ganze Event und auch das Format an sich betrifft, was sagst du, welche Eigenschaften dieses Event so besonders machen?
Also für mich war das von Anfang an wichtig, eine Veranstaltung zu schaffen, wo der Teilnehmer kommt, wo er ein tolles Paket bekommt, also vollumfängliches Paket. Ich war selber lange Zeit in dem Bereich. Ich kenne sehr viele Veranstaltungen. Ich glaube, ich kenne fast alle Veranstaltungen also ich kenne zumindest alle Veranstaltungen in Bayern und viele in Deutschland und auch im Ausland. Und ich war auch lange Zeit beim Bayerischen Triathlonverband Breitensportbeauftragter und auch Kampfrichter. Ja, lange Zeit. Und ich denke, da habe ich mir auch viel Input geholt. Und ich selber, wenn ich als Athlet irgendwo starte, dann erwarte ich auch für mein Startgeld auch eine gewisse Leistung, die ich da bekomme. Und das war für mich von Anfang an wichtig. Und auch natürlich die Situation, wenn ich jetzt komme, dass ich eine sichere Radstrecke habe, eine vollumfängliche Absperrung. Das ist bei uns in Bayern ja oberste Priorität, dass die Radstrecke komplett vom Verkehr freigehalten wird. Ist natürlich für einen Veranstalter immenser Aufwand. Nicht nur materieller Aufwand, sondern auch ein hoher finanzieller Aufwand. Und auf der anderen Seite steht natürlich die Sicherheit der Athleten in allererster Linie. Das hat oberste Priorität. Und das ist auch gewährleistet. Wir haben viele Motorradfahrer, die auch auf der Strecke sind, die das auch begleiten. Natürlich auch in einem geschulte Motorradfahrer, die sind von einer Fahrschule, das sind alles Fahrlehrer, die da unterwegs sind seit Jahren. Da haben wir die immer wieder mit dabei. Das ist ein Freund von mir, der hat eine Fahrschule, der ja auch bei der Challenge jetzt mittlerweile schon mitfährt, weil mich der Felix gefragt hat, ja, hast du noch einen Motorradfahrer? Dann habe ich gesagt, okay, die freuen sich jetzt auch bei der Challenge mitzufahren. Und ja, und dann natürlich der See, unser Baggersee, der ist ein EU-Badegewässer, wunderschöne Location, der ist super zum Schwimmen, wenn man um den Baggersee läuft, ist ein Naherholungsgebiet, wie gesagt, eben wunderschöne Gegend, ist in der Nähe des Zentrums. Wir haben eine familiäre Veranstaltung. Es ist also so, da kann ein Einsteiger starten, der noch nie einen Triathlon gemacht hat, vom Einsteiger bis zum Profi. Und ja, also jetzt auch heuer mit dem Zielbereich im Glänzepark, der wunderschöne Glänzepark, das ehemalige Gartenschaugelände mit historischen Festungsanlagen. Und natürlich auch, wenn der Athlet kommt, was er alles von uns bekommt im Starterpaket, dann ist es auch wichtig, die Zielverpflegung. Die Verpflegung auf der Strecke und so weiter. Also das ist alles natürlich, was unseren Triathlon auch ausmacht. Und mittlerweile, wir haben ja auch ein Radtrikot, das jedes Jahr der Teilnehmer bekommt. Jeder Teilnehmer, der also startet auf der Einzeldistanz oder auf der Staffeldistanz, bekommt von uns ein schönes Radtrikot von Alé. Das ist ein italienisches Trikot aus recyceltem Material, weil wir ja alles ein bisschen ja nachhaltig und alle unsere Materialien sind aus nachhaltigem Stoff bzw. recyceltem Material mit Zertifizierung. Und da bin ich natürlich auch ganz stolz, wenn man überall sieht, auf Mallorca oder wenn die irgendwo in einem Trainingslager sind oder auf der Welt mit unseren T-Shirts unterwegs, mit unserem Panther, der dann vorne auf dem Trikot drauf ist. Also das ist kein Löwe, das ist der Panther und das ist das Ingolstädter Wappentier von unserem Stadtwappen. So ist der da präsent und ja. Die werden auch sehr gut angenommen und fahren auch viele, sehr, sehr viele mit den T-Shirts beim Radfahren.
Ja, das geht uns ja genauso. Also da geht einem immer das Herz auf, wenn man Fotos sieht oder vielleicht sogar selber auf der Insel unterwegs ist und das Trikot dann irgendwo mit erblickt, ne? Dass man denkt, guck mal, das geht irgendwie über die deutschen Grenzen hinaus. Das ist schön zu
Genau,
sehen.
ja.
Prima. Du hast gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Wir beide haben dazu schon mal ganz ausführlich in einer anderen Podcast-Folge uns unterhalten. Die verlinke ich noch und pack sie euch hier in die Shownotes, weil der Ingolstadt Triathlon da schon einer der Vorreiter ist, was Triathlon-Events mit dem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, weil es also für mich damals schon und eigentlich jetzt immer wieder super, super spannend ist zu hören und dann auch zu lernen, was wirklich alles möglich ist in so einem komplexen Sport oder so einem komplexen Eventformat wie Triathlon, was man ja anfangs, glaube ich, gar nicht so vermutet, wenn man selber weiß, was alles so zu tun ist, wenn so ein Event entstehen soll. Also dazu, wie gesagt, den Link in den Shownotes, der Link in den Shownotes. Also ich glaube, von dem, was du gerade gesagt hast, könnten wir an der Stelle die Folge zumachen und bis zum 23.05. werden alle Startplätze ausgebucht, weil da ganz viele überzeugende Argumente von dir genannt wurden. Wenn wir jetzt auf die 14. Auflage des Ingolstadt Triathlons schauen, gibt es da Neuerungen im Vergleich zu den vorherigen Events, die schon stattgefunden haben?
Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Also wir haben ja letztes Jahr den Triathlon auch mit der Laufstrecke in die Innenstadt verlegt. Da waren wir dann am Paradeplatz und im historischen Schloss. Und aufgrund der baulichen Maßnahmen, also wir haben regelmäßige Umbaumaßnahmen in der Fußgängerzone und jetzt aktuell im Schloss, im neuen Schloss mit Sanierungsmaßnahmen können wir also das Schloss die nächsten 2 bis 3 Jahre nicht mehr nutzen und den Paradeplatz. Somit sind wir auch aufgrund der Enge, es war einfach zu klein, das Eventgelände ja am Paradeplatz und im Schloss haben wir uns jetzt eben in Absprache mit der Stadt, mit der IFG entschlossen, in den wunderschönen Glänzepark zu gehen. Da finden auch immer die großen Audi-Sommerkonzerte und so weiter statt. Und die Wiese ist wunderschön, es ist ein grünes Gelände mit viel Schatten und für die Zuschauer ideal, auch das Rahmenprogramm, vor allen Dingen auch für die Kinder dann wunderbar. Da können wir dann wirklich schön die Athleten im Ziel feiern. Und wenn sie dann die letzte Runde um den Glänzepark laufen und die 200 Meter. Jetzt bin ich wieder da. Und die letzten 200 Meter dann ins Ziel laufen, dann können die nochmal richtig schön angefeuert werden und laufen dann ins Ziel und kommen dann vor dem historischen Turm Triver, vor dem Polizeimuseum auf der Wiese an. Und dann, wenn sie die Athletenverpflegung dann entgegengenommen haben und rausgehen aus dem Zielbereich zur Bühne beziehungsweise dann zu der großen Festwiese auf dem Glänzepark, da ist dann das Rahmenprogramm, Foodtrucks und so weiter. Da können sie dann mit ihren Familienangehörigen noch dann in dem wunderschönen Glänzepark verweilen. Also es ist wirklich wunderbar an der Donau gelegen, wunderschönes Gelände. Und ich denke, das wird wirklich ein genialer Zieleinlauf.
Das hört sich ganz danach an. Bevor wir über den Punkt Rahmenveranstaltung jetzt im Vorfeld des Triathlons sprechen, möchte ich gerne einfach mal bei dem Punkt Rahmenprogramm bleiben. Erstmal das Rahmenprogramm, was ihr eben noch anbieten könnt, neben dem Rahmenprogramm, was wir nachher bei Power and Pace an unserer oder für unsere Community anbieten. Du hast es gerade schon gesagt, Glänzepark ist dann die neue Location, nach dem, was du erklärt hattest mit den Baumaßnahmen etc., aber ist ja auch egal, weil es klingt unfassbar attraktiv, da im Glänzepark sich aufzuhalten, beziehungsweise dort ins Ziel zu laufen. Und du hast gesagt, da ist für die ganze Familie was dabei. Was erwartet dann vor allen Dingen die, die die Athleten vor Ort supporten, den ganzen Tag über dort, rund um das Event?
Was wir natürlich mit anbieten, unseren Goals for Kids Lauf. Es ist eine Institution in Ingolstadt für sozial schwache und benachteiligte Kinder. Du führen da einen Lauf durch auf der Glänzeparkwiese. Die eine Runde um die Glänzeparkwiese sind 750 Meter und die zwei Runden sind dann 1500 Meter. Die Kinder, die da mitlaufen, sind im Alter von 4 bis 12 Jahren. Die Eltern bezahlen 10 € für das Startgeld. Und im Gegenzug bekommen die Kinder tolles T-Shirt, dann eine Medaille. Die können dann ins Triathlon-Ziel einlaufen, bekommen da auch Verpflegung im Ziel und Gutscheine von Decathlon und von unserer Fun-Arena. Das ist so eine Kart-Arena, da gibt es auch verschiedene Aktionen und so weiter. Und dieses Geld, diese 10 €, die gehen 1:1 an Goals for Kids, an die Institution. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht und das kam mega an. Und wir konnten die Kinder dann immer zulassen, die sich noch kurzfristig anmelden wollten, weil wir ja auch dann dementsprechend eine gewisse Anzahl an T-Shirts hatten. Und die T-Shirts, die vergeben wir ja am 4.6. vor der Veranstaltung schon. Man kann sich da online anmelden, aber wenn die Eltern kommen mit die Kinder, die aus der Region kommen, dann können die T-Shirts und die Anmeldung dann vor Ort machen, damit wir dann pünktlich um 10 Uhr und um 10:15 Uhr starten. Und wenn die Kinder dann um 10:15 Uhr die zwei Runden laufen und dann ins Ziel laufen, dann kommen wir ja in der nächsten Zeit dann schon die ersten Athleten ins Ziel. Und wir haben die Mitteldistanz, die ja so gegen 11:30 Uhr kommt, in einem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr kommen dann alle Athleten an im Zielbereich. Und dann gibt es natürlich in dem Zielbereich für die Athleten die Getränke und die Verpflegung im Ziel. Wir haben letztes Jahr eben Abfrage gemacht, da gab es dann keine Melonen. Wir haben jetzt wieder Melonen am Start. Wir haben jetzt auch reagiert. Wir haben nicht nur Kaiserschmarrn, sondern es gibt da Pizza mit Kaiserschmarrn, haben auch reagiert auf vegan und vegetarische Ernährung. Also wenn ein Veganer kommt, da gibt es auch eine Pizza für einen Veganer. Und Äpfel, alkoholfreies Bier, Getränke von Ultrasports im Zielbereich, auf der Strecke auch und so weiter. Und dann eben zum Rahmenprogramm haben wir diverse Aussteller zum Thema Nachhaltigkeit eben vor Ort. Dann haben wir ein Kinderprogramm, wir haben ein Trampolin von der Audi mit dabei, da können die Kinder auf dem Trampolin springen, verschiedene Aussteller. Triathlon.de ist da, der Charlie, der Buchstaller ist da und ja, verschiedene Attraktionen eben noch dann im Glänzepark während der Veranstaltung.
Okay, das
Ja.
heißt, die Leute, die am Streckenrand sich aufhalten und vielleicht während die Athleten auf der Radstrecke sind, vor Ort was zu tun suchen, werden da von euch weitreichend versorgt mit all dem, was einen so interessieren kann rund um den Triathlonsport. Coole
Und man
Sache.
kann natürlich auch schön verweilen, der Glenzepark, wenn man aus dem Glenzepark rausgeht, ist man an der Donau, da kann man sich schön hinsetzen, ist wunderschön da dort, da gibt es einen schönen Brunnen, wo die Kinder immer sich dann im Brunnen etwas abfrischen, der ist auch ein ganz ein toller, schöner, großer Brunnen und so weiter, ja.
Das hört sich richtig gut an. Ich nehme den Punkt Rahmenprogramm einmal kurz auf, um zu informieren, was wir so geplant haben, wenn wir vor Ort sind. Also wir reisen schon am Freitagabend an, damit wir am Samstag frisch und ausgeschlafen unserer Community zur Verfügung stehen. Und wir sehen uns dann nachmittags. Ich finde die konkreteren Informationen dann in unserem Eventkalender auf powerandpace.de/events. Wir treffen uns Nachmittag in der Nähe vom Baggersee und in der Nähe von der Startunterlagenausgabe für ein kleines Community-Meetup, wo wir auch ein bisschen was haben, was wir euch ausgeben. Also ein paar Goodies haben wir da. Wir werden auf jeden Fall ein Gruppenfoto machen. Also kommt bitte unbedingt in eurer Teamkleidung, sofern vorhanden. Und dann freue ich mich sehr auf diese persönlichen Begegnungen, persönliche Wiedersehen, weil einige von euch, die da sich angemeldet haben, kenne ich glücklicherweise schon persönlich und ich freue mich auch auf die, denen ich vielleicht noch nicht persönlich begegnet bin. Also wie gesagt, nähere Informationen gibt es pünktlich in unserem Eventkalender, wo wir uns wann am Samstag, das ist der 8. Juni, nachmittags treffen und wann vor allem genau. Ich habe mir gerade gedacht, Verpflegung ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Du hast es gerade schon ausführlich gesagt. Ich finde es echt beachtlich, dass ihr wirklich Veganer und Vegetarier genauso berücksichtigt wie die, die auch Fleisch essen, beziehungsweise sich unter anderem auch von tierischen Produkten ernähren. Nehmen wir diesen Aspekt mal auf und switchen kurz auf die Wettkampfverpflegung, wenn das für dich okay ist. Was haben die Athleten dann unterwegs so zu erwarten, beziehungsweise auf welche Verpflegung können Sie zurückgreifen auf der Strecke, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen?
Du weißt ja, wir sind verpflichtet, auf der Mitteldistanz eine Verpflegungsstelle einzurichten. Die Sprintdistanz und die olympische Distanz, die sind verantwortlich für ihre Eigenverpflegung auf der Radstrecke. Und auf der Mitteldistanz bietet man eben Wasser- und Ultrasports-Buffer an. Ultrasports ist ja unser Ernährungspartner. Und vor Ort besteht eben die Möglichkeit, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, dass die Teilnehmer ihre alte Trinkflasche in einer Box entsorgen und bekommen dann eine neue Trinkflasche mit Ultrasports bzw. Wasser. Und das ist eine ganz eine tolle Verpflegungsstation. Da fährt man nach Hennenweidach rein. Das ist so ein kleiner Weiler, das ist so ein kleiner Bauernhof. Da gibt es dann die Verpflegung, da dreht man dann um, fährt einmal um die Kapelle rum und dann fährt man wieder raus. Und dann geht es zurück auf die Radstrecke. Und wir haben dann auf der Laufstrecke insgesamt vier Verpflegungsstationen. Es gibt dort Wasser, es gibt Gel, es gibt Riegel und Ultrasports sowie Äpfel und Cola bzw. Cola Mix. Und genau, das sind so die Getränke, die es auf der Verpflegungsstation gibt. Wir haben alle 2,5 Kilometer Verpflegungsstation. Also somit ist es auch super, wenn man auf der Sprintdistanz beziehungsweise olympischen oder Mitteldistanz dann läuft, immer wieder die Verpflegungsstationen und man kann sich daraus auch ausreichend verpflegen auf der Strecke.
Optimal. Bringt mich natürlich zu der Frage, wie viele Runden muss ich denn auf welcher Distanz absolvieren? Sowohl auf der Radstrecke, wir sprechen von Sprintdistanz, olympischer und Mitteldistanz, als auch auf der Laufstrecke.
Ja, genau. Also ich fange mal mit der kürzesten Strecke an, mit der Sprintdistanz. Die Sprintdistanz läuft direkt von der Wechselzone dann am See entlang direkt in die Stadt. Das sind die 5 Kilometer. Und fahren auf der Radstrecke 10 Kilometer, da ist dann ein Wendepunkt und fahren wieder zurück. Ist eine relativ flache, schnelle Strecke. Die olympische Distanz, nach dem Schwimmen fährt dann 40 Kilometer eine Runde. Die sind exakt genau 40 Kilometer. Die Streckenmarkierungen habe ich jetzt letzte Woche angebracht. Also es sind alle 5 Kilometer Markierungen auf der Radstrecke auf dem Boden und auch mit Schildern. Und die Daten findet man auch alle auf unserer Website. Streckenpläne mit GPX-Daten und Komoot-Daten. Also die Strecken kann man sich herunterladen mit Höhenprofile und so weiter. Und dann geht es bei der olympischen Distanz zunächst einmal entgegen dem Uhrzeigersinn am See entlang. Man läuft dann vom See aus über die Staustufe an der Donau entlang bis zur Konrad-Adenauer-Brücke. Da stehen dann auch überall Posten mit Schildern und so weiter, dass man sich da nicht verlaufen kann. Dann geht es in die Innenstadt, über den Rathausplatz, durch die Innenstadt, über das Stadttheater unten an der Donau wieder entlang, über die Glacis-Brücke und dann ins Ziel. Und da stehen auch überall Posten, die dann die Athleten leiten, damit sie nicht auf die Mitteldistanz kommen oder umgekehrt. Und bei der Mitteldistanz ist es so, dass die Olympischen die Mitteldistanz die 40 Kilometer Runde fährt, nur so, also da wirklich drauf achten. Bei der Mitteldistanz gibt es nochmal einen Anstieg kurz vor Unterstall. Da muss man 1,5 Kilometer schön bergauf fahren, dreht oben um und fährt dann wieder mit einem schönen Affenzahn runter und dann nach Unterstall. Und dann geht es von Unterstall nach Hennenweidach in den Weiler. In Eckweil muss man dann rechts abbiegen. Das ist auch alles markiert. Stehen auch Feuerwehr und Helfer, die dann die Athleten leiten. Und dann geht es zurück bis nach Ingolstadt in den Kreisel beim Klinikum. Da muss man dann um den Kreisel rumfahren, fährt dann die ganze Runde noch einmal und dann geht es zurück zum Baggersee, das sind dann genau 86,3 Kilometer. Und dann, wenn die Athleten von der Wechselzone rauslaufen, auch die gleiche Strecke wie die Olympische Distanz in die Stadt über die Konrad-Adenauer-Brücke, Rathausplatz und dann an der Donau geht es dann nicht links über die Glacis-Brücke, sondern die müssen dann rechts abbiegen, laufen Richtung Baggersee und dann wieder über die Staustufe, dann noch einmal die Innenstadtrunde. Also die müssen insgesamt zweimal die Innenstadtrunde laufen, bevor sie dann in den Glänzepark laufen. Das sind dann
Alles
knapp
klar.
20,6 Kilometer. Und da auch am besten noch einmal Tipp an die Athleten, schaut euch bitte die Strecken noch einmal an, ladet euch auch die Strecken runter, damit ihr da safe seid und auch einmal auf dem Garmin oder Suunto oder sonstigen Wahoo-Gerät draufschauen, dass man auch sieht, wie lang die Strecke ist, um eben da dementsprechend gut gewappnet zu sein. Aber es stehen überall Posten, es stehen Security-Kräfte da, es stehen an der Radstrecke Feuerwehr. Also wir haben uniformierte Kräfte überall stehen, die dann auch dementsprechend die Athleten leiten. Ja.
Super. Bringt
Und
mich
da
natürlich. Achso, bitte, fahr
dann noch ein
fort.
kleiner Hinweis. Also wir haben ja die Auflage, wir sind nicht in der Situation wie andere Veranstalter, die am Samstag und am Sonntag ein Event durchführen können, sondern wir haben nur einen gewissen Zeitrahmen. In der Zeit von 8 bis 14 Uhr ist unsere Radstrecke gesperrt. Das heißt also, wer nach 14 Uhr auf der Radstrecke sich befindet, da wird der Verkehr dann freigegeben. Der kann dann selbstständig noch sein Rennen beenden. Auch bitte in die Teilnahmebedingungen und eine Ausschreibung noch einmal schauen. Und um 15:30 Uhr ist der Zielschluss. Wer nach 15:30 Uhr ins Ziel kommt, wird nicht mehr gewertet.
Okay,
Genau.
wichtig.
Das
Das
ist
sind
sehr
so,
wichtig. Genau. Ja.
das ist auch eine Frage, die ich hier auf meinem
Ja.
Zettel habe. Ich glaube, du hast, weil ich dich sonst gefragt hätte nach wichtigen Punkten allgemein zum Rennen,
Ja.
die man im Vorfeld wissen sollte, jetzt gerade ganz viel schon gesagt. Wenn es dazu noch Ergänzungen gibt, macht es gern, aber Zeitlimit ist auf jeden Fall so ein Fakt, über den man gesprochen haben muss, damit man nachher nicht eine böse Überraschung erlebt, falls man einen
Es
schlechten Tag hat oder so.
gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, der uns immer wieder beschäftigt natürlich. Das ist das Thema Parken. Also
Ja.
für die Zuschauer und Nicht-Teilnehmer besteht, die Infos findet ihr natürlich auch dementsprechend auf unserer Website unter Parken und Unterkunft. Das sind die ganzen Tiefgaragen genannt und so weiter. Die sind fußläufig innerhalb von ein paar Minuten zum Eventgelände zu erreichen. Und wir haben auch in der großen Zellgasse, das ist eine riesengroße Wiese, die ich mir jedes Jahr von einem Bauern pachte, sozusagen für einen Tag beziehungsweise 2 Tage. Da besteht die Möglichkeit zu parken, auch die Möglichkeit mit einem Wohnmobil dort zu parken und auch zu übernachten. Wir stellen für die Leute da auch da Toiletten auf, damit sie da auf die Toilette gehen können, wenn sie mit dem Wohnmobil da dort sind. Da auch bitte beachten und nochmal eine große Bitte an die Teilnehmer, wenn sie dort parken und auch mit ihren Wohnmobilen parken. Wir sind wirklich auf die Wiese angewiesen und wenn jemand seinen Abfall mitnehmen möchte, dann bitte nehmt den Abfall mit und einfach nicht irgendwelche Riegelpapiere oder sonstige Sachen dort hinterlassen, weil das müssen wir alles am Ende wieder zusammensammeln. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich das Thema Shuttlebusse. Das steht jetzt auch auf der Website ganz aktuell. Wir haben, nachdem die Athleten hier starten und mit dem Fahrrad dann zurück zur Wechselzone kommen und dann im Zielbereich sind, haben sie die Möglichkeit, ab dem Bonnemar Donautherme, das ist ein Erlebnisbad, wo die Athleten nach der Veranstaltung auch duschen können, mit dem Shuttlebus dann zum Veranstaltungsgelände zurückzufahren. Also wir bieten den Shuttle sowohl vom Veranstaltungsgelände Baggersee ab 10 Uhr an, damit die Begleiter oder Leute, die eben draußen sind zum Zuschauen in die Stadt kommen, an und den Shuttle dann eben bis um 17 Uhr.
Okay.
Und auch die Bushaltestellen bitte anschauen. Die Bushaltestellen, wir haben Zeitrahmen für die Bushaltestellen, weil ja während des Rennens können ja die Busse nicht so weit runterfahren, dass ab 14 Uhr, wenn die Radstrecke dann frei ist, ab der großen Wiese dann der Bus in die Stadt fährt und zurück. Wir haben insgesamt 4 Busse im Einsatz und wo ich ganz toll natürlich finde, was optimal zu unserem Event passt. Die Busse sind Gelenkbusse, die haben eine Kapazität von 120 Personen. Und wir haben 4 Busse im Einsatz. Das heißt also, mit einer Fuhre können wir 480 Personen transportieren. Die fahren in einem Rhythmus von 10 bis 20 Minuten und die Busse sind voll elektrisch. Also die sind Elektrobusse. Und da auch bitte die Informationen auf der Website anschauen, wo die Haltestellen sind. In der Früh ist es ein bisschen weiter, eben dann zum Veranstaltungsgelände beziehungsweise vom Baggersee zur Bushaltestelle. Aber ich denke, die paar Meter, die kann man laufen und dann eben zurück zum Baggersee beziehungsweise in die Stadt. Und dann auch noch heuer, ganz wichtig, auch noch auf der Website, da kommt auch noch Beitrag dazu. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gab in der Wechselzone mit Beuteln beziehungsweise Rucksäcken und so weiter, ist es so, wir geben mit den Startnummern einen schwarzen Beutel aus, da ein Wechselbeutel. Da können die Athleten ihre persönlichen Gegenstände, wenn sie von der Wechselzone rausgehen, abgeben. Da steht der LKW bereit, der dann diese Beutel in einem Zeitraum von bis, da müsst ihr bitte auch auf der Website schauen, wo der genaue Abgabeort ist. Das ist in unmittelbarer Nähe vom Schwimmstart. Werden die Beutel dann mit einem LKW in die Exerzierhalle gefahren, in Lenzepark. In der Exerzierhalle findet dann auch für die Mitteldistanz der Massagedienst statt, also das heißt unmittelbar am Veranstaltungsgelände beim Brunnen, bei der Exerzierhalle können die Athleten dann ihre Beutel abholen und dann mit dem Bus zurück zur Wechselzone fahren. Auch dran denken, beim Auschecken immer den Zeitmesschip von Datasports, eben von Abervent, mitnehmen. Zeitmesschip und Startnummer ist praktisch die Identifizierung, dass die Fahrräder abgeholt werden können und die Wechselzone ist maximal bis 17:30 Uhr geöffnet. Also Ende 17:30 Uhr wird die Wechselzone freigegeben. Die Räder müssen bis 17:30 Uhr abgeholt werden. Busse transportieren keine Fahrräder, also die Busfahrer nehmen keine Räder mit. Und zu den Beuteln eben noch, wir haben jetzt in dem Jahr, weil die Athleten immer Rucksäcke mitgebracht haben oder andere Behältnisse. Es ist ganz klar geregelt. Es wird beim Check-in eine grüne Box geben, eine Kunststoffbox. Die Kunststoffbox, in der Kunststoffbox werden dann die Sachen deponiert, wie zum Beispiel Turnschuhe und sonstige Sachen. Ihr wisst selber, am Rad, Brille, Helm oben am Lenker, Startnummer, Radschuhe eingeklickt oder dann Laufschuhe und Radschuhe in der Box. Neben der Box befindet sich gar nichts. Und es werden keine sonstigen Gegenstände in der Wechselzone zugelassen. Und die Boxen, wenn da Checkout dann stattfindet, einfach die Boxen wieder abgeben und dann bringen wir die Boxen zu uns wieder ins Lager zurück. Also somit haben wir da keine Diskussionen wie in den letzten 2 Jahren mit irgendwelchen Boxen, Boxengrößen oder Taschen oder sonstigen. Jeder kriegt eine Box beim Check-in, jeder gibt die Box wieder ab und seine persönlichen Sachen dann abgeben. Die kriegt er in der Exerzierhalle wieder und somit ist das klar geregelt. Es wird aber auch nochmal kommuniziert in den Teilnahmebedingungen und nur, dass die Athleten da nicht irgendwelche Boxen mitbringen oder irgendwelche Behältnisse, kommt alles von uns.
Das ist ja durchstrukturiert von A bis Z bei euch. Also jeder einzelne Punkt, der sich so auftun könnte, der eventuell für ein bisschen, ich sag mal, Chaos jetzt in dem Fall in der Wechselzone sorgen könnte, wurde schon überdacht, durchdacht und eine Lösung gefunden.
Ja, das war für mich natürlich wichtig, weil du weißt selber, du als Veranstalter, du kriegst dann die Prügel ab sozusagen. Ja, was ist jetzt? Können wir jetzt Beutel mitnehmen? Können wir Beutel nicht mitnehmen? Dann habe ich ganz klar gesagt, okay, ich habe mir dann im Internet, habe mich dann schlau gemacht und habe dann 2.300 solche gebrauchten Boxen gekauft. Die kann ich dann
Krass.
jedes Jahr wieder verwenden. Du kennst das selber vom Hamburg Triathlon, da hast du deine Postbox. Da steht dann am Ballingdamm stehen die Boxen. Wir haben grüne Boxen, die sind so ähnlich, die sind ein bisschen niedriger, aber ein bisschen größer. Und somit finde ich das die ideale Lösung. Somit muss da nicht irgendein Athlet sein Zeug damit schleppen, der nimmt das in die Box rein, gibt es wieder ab und somit ist das eine saubere Sache. Und vor allen Dingen zum Thema Nachhaltigkeit, wir müssen keine Plastikbeutel ausgeben oder sonstige Sachen. Und weißt du ja, bei anderen Veranstaltungen, da kriegst du drei verschiedene Plastikbeutel, da muss das Zeug irgendwo aufhängen.
Ja.
Und somit haben wir da die ganz klare Lösung. Und auch so, wenn Sachen in der Wechselzone übrig bleiben, wir haben also eine Sammelstelle. Auch da nochmal der Hinweis an die Athleten, schreibt in euer Neo immer den Namen mit rein, dass wir die dann auch dementsprechend zuordnen können. Die schicken wir dann auch wieder zurück. Oder wenn einmal einer sein Helmvisier oder sein Wahoo oder sein Garmin verliert, versuchen wir das auch immer wieder zuzuordnen. Wir haben dann also eine Sammelstelle und dann passt das alles soweit, genau.
Schöne Sache.
Ja.
Ich mache einmal einen kurzen Sprung zurück, womit du eingestiegen bist in die organisatorischen Fakten. Und zwar sprachst du von Parken und Unterkunft. Stellt sich für mich natürlich die Frage, wie man denn am besten zum Ingolstadt Triathlon anreist. Also, wenn man jetzt auf der Sprint und auf der olympischen Distanz unterwegs ist, dann ist ja ein Check-in, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, am Samstag gar nicht notwendig, weil ihr das eben so organisiert habt, dass man auch während eines laufenden Rennens seinen eigenen Check-in durchführen kann. Also sprechen wir vom Renntag an sich, am 9. Juni. Ich bin über die Sprintdistanz angemeldet und möchte an demselben Vormittag einchecken. Wie komme ich am besten zum Gelände?
Also, wenn du natürlich mit einem Fahrzeug, mit einem PKW oder Wohnmobil oder VW-Bus, keine Ahnung, oder Kombi kommst, dann kannst du an der großen Zeltgasse vorne parken, die große Wiese und dann mit dem Fahrrad dann dementsprechend hinter zur Wechselzone einchecken dann. Wir haben ja am Sonntag von eben 6 bis um 11 Uhr noch die Möglichkeit einzuchecken. Für die Sprintdistanz und auch die olympische Distanz natürlich noch etwas früher, weil die ja um 10:30 Uhr startet, um 12:30 Uhr dann eben die Sprintdistanz. Und da ist am besten geeignet die Wiese. Du kannst natürlich auch, wenn du sagst, du kommst von einem unserer Partnerhotel, kannst du auch mit dem Fahrrad direkt zur Wechselzone dann hinfahren. Das ist auch eine Möglichkeit. Weil wenn man jetzt zum Beispiel unser Enso nimmt, das Partnerhotel, das unmittelbar am Veranstaltungsgelände ist, das sind 3 Kilometer, da kann man mit dem Fahrrad, das sind super Radwege, wo man dann dementsprechend zum Veranstaltungsgelände kommt, auch mit dem Fahrrad dann direkt zur Wechselzone fahren.
Okay. Super. Das ging ja schnell. Über den zeitlichen Ablauf, zumindest was den Check-in am Renntag selbst betrifft, haben wir gerade schon gesprochen. Du hast auch darüber gesprochen, dass die Mitteldistanz zum Beispiel am Samstag schon eincheckt, damit das organisatorisch einfach alles fluffig laufen kann. Bedeutet natürlich, dass ich vor dem Check-in auch meine Startunterlagen abgeholt haben muss. Ab wann und wo kann ich die mir zulegen? Und wo kann ich dann mein Rad einchecken, wenn ich auf der Mitteldistanz unterwegs bin?
Also die Startunterlagenausgabe beginnt am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 6 bis 11 Uhr. Und der Check-in ist möglich am Samstag von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr und am Sonntag, wie gerade schon erwähnt, von 6 bis 11:30 Uhr. Genau.
Und das sind, ich habe ja da in Vorbereitung auf die Power and Pace Trophy da Anfang Juni natürlich immer mal wieder auf eurer Website geluschert. Und ich glaube, es dürfte auch deutlich geworden sein, dass mit all dem, was du jetzt an Informationen schon mitgegeben hast, es sich immer wieder lohnt, auch auf die Website zu schauen, bei den unterschiedlichen Reitern, unter anderem eben Parken und Unterkunft, beziehungsweise Informationen für die Athleten etc., je nachdem, welche Informationen ihr braucht, da einfach mal euch durchzuklicken, das alles achtsam und aufmerksam durchzulesen, weil dann seid ihr, glaube ich, in Kombination mit der heutigen Folge wirklich gut vorbereitet und verfügt über all das Wissen, was ihr für den Renntag braucht. Jetzt weiß ich eben, die Startunterlagenausgabe ist auch direkt in der Nähe vom Baggersee. Bedeutet, die Wege zwischen Startunterlagen, Abholung und Check-in sind auch ziemlich kurz, richtig?
Genau, also die Tennishalle beim Baggersee, das ist die Startnummernausgabe. Und von der Startnummernausgabe zum Schwimmstart sind es ungefähr 400 Meter. Und vom Schwimmstart zur Wechselzone sind es noch einmal 500 Meter. Also es ist Startnummernausgabe bis zum Schwimmstart sind es, bis zur Wechselzone sind es in etwa 800 Meter.
Okay.
Und es gibt dann zwei Bereiche eben zum Einchecken und Auschecken. Auch dann auf der Website noch einmal anschauen, die Örtlichkeit genau. Und wir haben auch im Vorfeld den Hinweis auch noch für die Athleten, wenn der eine oder andere sagt, er hat Interesse, vielleicht schon mal die Strecke vorher zu checken. Wir haben am 2. Juli unseren Three-Day in Ingolstadt, den wir jedes Jahr durchführen. Da werden wir die Schwimmstrecke abschwimmen. Da die olympische Distanz, wir haben drei verschiedene Gruppen, die dann die Strecke abschwimmen. Da ist die Wasserwacht auch mit dabei, die dann für die Sicherheit sorgt, wenn die Athleten im Wasser sind. Und dann fahren wir die Radstrecke ab. Auch die olympische Distanzstrecke, wer möchte, kann dann ja auch noch gegebenenfalls die Mitteldistanzstrecke abschwimmen. Und dann gibt es einen Lauf, eine Runde der olympischen Distanz zurück zum See. Das ist etwas länger. Und was mich natürlich da ganz, ganz mega freut, ist, dass der Faris Al-Sultan mit dabei ist. Und der Sebastian Kienle, der wird uns auch begleiten. Der ist auch auf der Radstrecke mit dabei. Der Faris wird auch mitschwimmen. Und stellt auch da der Sebastian Kienle sein Buch vor und kann auch, wenn jemand dem Sebastian sein Buch kaufen möchte, eine handsignierte Ausgabe dann bekommen. Wir werden dann auch nochmal Bücher verlosen. Vor der Veranstaltung handsigniert vom Sebastian Kienle. Also die Leute können die Chance nutzen, dort teilzunehmen, die Strecken zu checken. Wir haben da jedes Jahr so weit über 100 Teilnehmer, die da sind. Aktuell sind so knapp über 75 Teilnehmer, die angemeldet sind. Sind auch noch viele, die sich dann kurzfristig entscheiden. Da besteht die Möglichkeit, sich dann eben bei uns auf der Website anzumelden. Verschiedene Gruppeneinteilungen von der Geschwindigkeit her, auch von den Fahrradfahrern, 23, 26, 29er Schnitt, sind auch immer Begleiter dabei von einem großen Radsportverein von uns mit dabei, Fahrzeug, das absichert nach hinten. Und in der Laufstrecke haben wir auch verschiedene Pace, also von 5 bis 6,30er Pace, ganz entspannt die Strecke mal anschauen. Wir bauen auch ein bisschen Wechselzone auf, gibt es in der Wechselzone dann schon die Möglichkeit, sich die Wechselzone anzuschauen. Und ja, und die Leute, die dann am besten mit dem Neo kommen, also am besten schauen, wer keine Neo hat. Wir bieten auch mit triathlon.de in einer Kooperation einen Neo-Verleih an. Das ist auch auf der Website. Bitte anschauen, auch sich dann dementsprechend anmelden. Der Neo-Verleih ist mit Voranmeldung dementsprechend am Samstag vor der Veranstaltung. Könnt ihr auch nochmal Neos testen, also ins Wasser gehen und auch mal schauen und auch die Schwimmstrecke mal abschwimmen, sich ein bisschen am See die Wechselzone anschauen rundrum. Wir haben auch in der Tennishalle eine kleine Expo, wenn der eine oder andere noch ein Problem hat mit seinem Fahrrad, da haben wir auch dann den Buchstaller mit dabei und Decathlon, die uns damit unterstützen. Der Charlie Buchstaller ist ein Begriff in der Szene, denke ich mal, aus Hilpoltstein. Der wird am Samstag den Jack großen Bike Service machen und dann am Sonntag im Glänzepark sein. Und am Sonntag für kleinere Probleme ist dann ein Bike Service vom Decathlon da, die nochmal kleine Sachen machen, geplatzter Schlauch oder vielleicht nochmal Schaltung einstellen oder Bremsen überprüfen. Also da auch der Hinweis an die Athleten, bitte im Vorfeld checkt eure Räder alles durch. nicht zum Schluss noch mit irgendwelchen großen Problemen kommen, mit DI2-Problemen oder sonstigen Sachen. Charlie kann am Samstag helfen, aber am Sonntag geht es wirklich nur Kleinigkeiten noch, wenn die Leute später einchecken. Und dann haben wir da auch noch die Möglichkeit, dementsprechend den Leuten zu helfen, wenn es ein Problem mit dem Fahrrad gibt.
Das finde ich immer sehr beruhigend zu hören, dass man weiß, vor Ort gibt es Leute, die kennen sich damit aus. Und wenn ich vielleicht vor lauter Aufregung vor dem Renntag da nicht mehr zu imstande bin, weil ich keinen klaren Kopf bewahren kann, jemanden an der Seite habe oder jemanden da habe, den ich fragen kann, der da ganz ruhig und entspannt ist und mir mit seinem Fachwissen weiterhilft, Gold wert.
Genau, das ist wichtig, ja.
Wir haben vorhin oder ich habe vorhin schon mal den Aspekt Rahmenveranstaltung im Vorfeld des Ingolstadt Triathlons angerissen. Jetzt hast du schon von dem Try Day gesprochen am 2. Juni. Den packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Sowieso die allerwichtigsten Punkte, über die wir heute in der Folge sprechen, könnt ihr in den Shownotes einmal nachlesen, damit ihr genau wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Welche Veranstaltungen also jetzt haben wir den 7. Mai, wenn diese Folge rausgeht, haben jetzt im Vorfeld schon stattgefunden und was ist vielleicht neben dem Dry Day bis zum Renntag am 9. Juni noch so geplant, dass die Athleten vielleicht schon mal auf einen ersten Geschmack kommen?
Also wir haben natürlich jetzt im Vorfeld schon einige Veranstaltungen gehabt. Wir haben ein paar Workshops schon gehabt zum Thema Schulter, zum Thema Rücken, Ernährung, vegane Ernährung im Sport und so weiter. Und jetzt eben ist der 3-Day der große nächste Vorbereitungsevent. Und es ist ja auch so, dass die Leute jetzt mittlerweile vermehrt auf der Radstrecke fahren, die aus der näheren Umgebung kommen und dann auch im Vorfeld hierher fahren, um die Strecke nochmal zu checken. Und ja, das ist eigentlich so, was wir da im Vorfeld jetzt noch angeboten haben für die Athleten. Das Thema mit dem Neo-Verleih, weil doch der eine oder andere sagt, ich brauche jetzt noch ein Neo. Da kommt dann auch das Thema immer mit der Wassertemperatur
Ja,
dementsprechend
genau.
auf. Ich bin jetzt immer wieder regelmäßig draußen. Wir haben den Baggersee. Den Baggersee müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein großer Badesee, das ist ein EU-Badewasser, ein EU-Badegewässer, das auch regelmäßig vom Gesundheitsamt überprüft wird und hat absolute Top-Qualität. Also wir waren jetzt vor 3 Wochen draußen und haben die Bojen kontrolliert mit GPS. Wir haben die Bojen das ganze Jahr im Wasser. Das sind so provisorische Bojen, wo die Schwimmstrecke abgesteckt ist. Und am Veranstaltungstag setzen wir dann unsere großen Wendebojen, die sind also absolut nicht zu übersehen. Und da findet natürlich jetzt auch immer wieder regelmäßiger Freiwassertraining statt. Also man sieht es jetzt dann schon, wenn die Athleten ins Freiwasser gehen, dass die ganze Woche eigentlich die Schwimmstrecke abgeschwommen wird. Ich habe es gestern jetzt gemessen, waren es aktuell 15,8 Grad, die Wassertemperatur. Aber es ist so, dass der Baggersee, nachdem der eine geringe Wassertiefe hat, zwischen 2 und 8 Metern maximal, wenn es warm wird, relativ schnell warm wird. Und es immer so ist, dass da natürlich bei der ersten Veranstaltung 2010 haben sich alle Leute mit Neos eingedeckt und ja, hoffentlich kann man mit Neo schwimmen. Und natürlich war es am Veranstaltungstag so, dass die Wassertemperatur über 23 Grad war und keiner durfte mit Neo schwimmen. Also
Da kommt
immer.
Freude auf.
Da kommt Freude auf, genau. Und es ist also wirklich so, in der Vergangenheit war es eigentlich immer, dass wir für die Sprint- und olympische Distanz die Wassertemperatur so bekommen haben, dass der Neo erlaubt ist. Ist natürlich auch so für Einsteiger bzw. nicht so geübte Athleten, auch für die Wasserwacht sind die natürlich glücklicher, wenn die Athleten mit Neos schwimmen, da ist natürlich ein bisschen höhere Sicherheit da, aber man kann natürlich nicht davon ausgehen, wenn es jetzt die nächsten Tage relativ warm wird. Ich werde immer wieder die Wassertemperatur messen. Ich bin jetzt am Mittwoch auch draußen am See und treffe mich da mit den Einsatzleitern vom Bayerischen Triathlonverband, um da nochmal die letzten Besprechungen durchzuführen. Da werde ich die Temperatur nochmal messen. Also ich gehe schon davon aus, dass das Wasser die dementsprechende Temperatur erreichen wird. Ja,
Ja, ist ein
genau.
wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Ich glaube, den hat man, also ich zugegebenermaßen hatte den bis eben als Athletin nicht auf dem Zettel, dass ich natürlich auch all die Aufsichtsinstitution, sag ich mal, wie die Wasserwacht, DLRG und oder wer auch immer dann eben am Eventtag dafür verantwortlich ist, dass alle sicher durch die erste Disziplin kommen, ziemlich dankbar auch sind, wenn eine weitere Sicherheitsvorkehrung vorgenommen werden kann, damit man irgendwie noch mehr ausschließen kann, dass den einzelnen Athleten auf dem Schwimmkurs irgendwas zustößt. Die Garantie, dass es hundertprozentig gut geht, hat man ja nie, aber wenn man ein bisschen was dafür tun kann, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, das ist natürlich gut.
Genau, da fällt mir auch noch ein Punkt dazu ein zum Thema Sicherheit beziehungsweise zum Thema Schwimmen. Also für euch mal so eine Zahl. Wir haben insgesamt Wasserwacht und Rotes Kreuz, haben wir 120 Leute im Einsatz. Also am See sind da sehr viele Boote und auch Stand-up-Paddling-Boards und Surfboards. Also die Schwimmstrecke ist super abgesichert. Wir haben auch mit der Wasserwacht die Übereinkunft, wenn die einen Athleten sehen, der Schwäche zeigt oder irgendwelche Probleme hat, wird er dementsprechend angesprochen. Und wenn es ein Problem gibt, obliegt es dem Ermessen der Wasserwacht, den Teilnehmer aus dem Rennen zu nehmen, gell? Also das ist ganz klar. Und beim Schwimmstart, also wir haben ja verschiedene Startblöcke bei der Mitteldistanz, bei der olympischen Distanz und bei der Sprintdistanz. Alle 5 Minuten finden Blockstarts statt. Das sind etwa 200 Teilnehmer pro Blockstart mit einer eigenen Bademützenfarbe. Der Schwimmstart ist ein abgesperrter, mit kleinen Absperrgittern abgezäunter Bereich. Und wenn die Teilnehmer zum Schwimmstart sich begeben, es ist ein Landstart, wir laufen ins Wasser, dann, wenn sie in den Schwimmbereich gehen, dann müssen sie durch ein geöffnetes Gitter durchgehen, da liegt eine Zeiterfassungsmatte. Also von dem Teilnehmer, wenn der mit seinem Zeitmesschip gewertet werden möchte und an dem Rennen teilnimmt, dann muss er da durchgehen. Also wenn er seitlich, wenn er vom Einschwimmen kommt, und schwimmt zum Schwimmstart hin und geht nicht durch dieses Zeitmesstor durch, dann wird er nicht gewertet. Und vor allen Dingen haben wir ein Problem des Nachweises des Athleten. Und sollte sich jemand entscheiden, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, dann soll er sich beim Wettkampfgericht abmelden und sein Zeitmesschip zurücknehmen. Also es ist so, jeder Athlet muss über die Matte, somit ist er registriert. Wir starten um Punkt 8 Uhr. Und dann die ganzen Blöcke, 10:30 Uhr und so weiter und um 12:30 Uhr. Und beim Schwimmausstieg ist dann eine Zeitenmessmatte, wo nur das Schwimmen ist. Also wir haben für die ganzen Wechselzeiten, für die Radzwischenzeiten, für die Laufzwischenzeiten, für die ganzen Zeiten haben wir überall eine Matte. Und somit ist er auch registriert auf der Laufstrecke. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwo abzukürzen, weil die Matten so positioniert sind, dass man da drüber laufen muss, dass dann auch, weil es auch da ist, dass er da auch gelaufen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt noch. Also wenn einer nicht startet, bitte Chip abgeben, weil sonst, wenn der nicht aus dem Wasser rauskommt, dann haben wir ein großes Problem dementsprechend.
Ja, das ist auch gut und vor allen Dingen wichtig, sich das als Teilnehmender mal vor Augen zu führen, welche Konsequenzen es im Zweifel haben kann, wenn man einfach da ein bisschen nachlässig ist, wenn man frustriert ist, dass man nicht durchziehen kann, nicht weitermachen kann oder gar nicht erst an den Start gehen kann. Aber bitte berücksichtigt auch die Veranstalter und alle involvierten Kräfte da, dass die immer Bescheid wissen müssen, was mit euch los ist und meldet euch entsprechend an den verantwortlichen Stellen. Wenn wir gerade schon beim Schwimmen sind, das war ja gerade der Hauptpunkt, dann darauf sind wir vorhin nicht eingegangen, weil ich nicht gefragt habe. Gibt es denn bei der Sprint, bei der olympischen Distanz und bei der Mitteldistanz auch einzelne Runden zu absolvieren oder wie verläuft der Kurs?
Also da auch der Hinweis an die Teilnehmer, bitte nochmal die Streckenpläne anschauen.
Unbedingt.
Wir haben 5 Bojen auf dem Wasser und es wird auch so sein, unbedingt, was ich allen Teilnehmern rate, bitte nochmal an der Wettkampfbesprechung teilzunehmen, weil da werden explizit nochmal die Strecken angegeben. Bei uns ist es so, wir mussten die Schwimmstrecke so planen, der Hintergrund der Positionierung der Bojen, weil das ja auch ein Naherholungsgebiet beziehungsweise ein Naturschutzgebiet da draußen ist. Wir dürfen also nur gewisse Bereiche betreten, um eben kein Schilf oder sonstige Sachen zu beschädigen. Wir müssen auch auf die Tiere Rücksicht nehmen in dem Bereich da draußen. Und die Sprintdistanz, schwimmt um 2 Bojen rum, die olympische Distanz schwimmt dann um die 4 Bojen und die Mitteldistanz hat dann noch ein bisschen ein längeres Stück. Aber das ist alles dementsprechend auf den Streckenplänen verzeichnet. Wir haben das auch farbig gestaltet. Auf der Website die Streckenpläne für die Radstrecke, Schwimmstrecke und Laufstrecke. Die Sprint ist gelb, die Mitteldistanz ist blau und die olympische, Entschuldigung, die ja, olympische Distanz ist blau und die Mitteldistanz ist rot. Somit sind auch die Strecken beim Schwimmen in den einzelnen Farben dementsprechend gekennzeichnet.
Okay, wunderbar. Ja, Wettkampfbesprechung war auch ein Fakt, der mir vorhin schon einfiel, als du über die Runden, aber auch über all das, was irgendwie hinsichtlich der Beschilderung und der Ausschilderung der einzelnen Strecken zu berücksichtigen ist. Ich glaube, man macht eben einfach alles richtig, wenn man sich vorher auf der Website beliest, sich die Streckenpläne genau anguckt und dann sich, sag ich mal, noch die letzten wichtigen Informationen bei der Wettkampfbesprechung abholt, weil ich meine, ihr habt alle das Anliegen, da gut, sicher und vor allen Dingen so schnell wie möglich wahrscheinlich ins Ziel zu kommen. Und wenn es da im Vorfeld viele Vorbereitungen zu treffen gibt, die euch einfach die Sicherheit geben, genau das zu erreichen, dann lege ich euch das auch von uns aus sehr ans Herz, dem einfach nachzugehen. Gut. Ich habe einen wichtigen Punkt hier noch auf meiner Liste und zwar kommen wir zurück zu dem Thema Sicherheit und dann nähern wir uns langsam diesen schönen Sachen wie Siegerehrung, Altersklassenwertung und weitere Events in diesem Jahr. Es kann ja durchaus sein, dass ich auf der Strecke einen Defekt habe. Da muss ich, oder kannst du mich ja auch gleich korrigieren, vielleicht liege ich falsch, schon auch selbst kümmern, dass ich das nötige Equipment an Bord habe, damit ich beispielsweise einen Schlauch wechseln kann oder sonst welche Schäden oder Defekte an meinem eigenen Rad beheben kann. Dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein anderer Teilnehmer und ich selbst auf der Strecke verletze. Fangen wir mal an mit den Defekten. Gibt es vor Ort auf der Radstrecke beispielsweise Support von außen, den ich nutzen darf?
Nach dem Support ist ja nicht zulässig auf der Radstrecke. Also die Teilnehmer sind für sich selber verantwortlich. Wir haben schon ein Besenfahrzeug, das dann hinterherfährt. Das ist auch Auflage von der Polizei, damit wir genau wissen, wer sich noch auf der Strecke dann dementsprechend befindet. Und es ist ja auch so, wir haben die ganzen Motorradfahrer auf der Strecke und BRK-Fahrzeuge, also Rotes Kreuz und so weiter. Und sollte da wirklich einmal ein größerer Defekt oder Unfall sein, werden wir da auch unverzüglich darüber informiert. Und die Teilnehmer müssen natürlich selber schauen, dass sie ihren Defekt reparieren. Wenn es jetzt ein größerer Defekt ist, dann ist natürlich ein Problem. Aber ansonsten haben wir nicht wie bei der Tour de France oder irgendwelche Fahrzeuge, die dann mit Ersatzlaufrädern rumfahren. Das ist ja nicht erlaubt. Und da in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal vielleicht einen ganzen kurzen Hinweis bringen zum Thema Kopfhörer und Kameras und sonstige Sachen. Also bitte während des Rennens nicht auf dem Fahrrad mit dem Handy oder mit irgendwelchen GoPro-Kameras irgendwelche Aufnahmen machen und auf keinen Fall mit Kopfhörern fahren. Das führt zur Disqualifikation. Und wir haben auch uns eben mit unserem Nachhaltigkeitskonzept, mit unserem Abfallkonzept auf die Fahne geschrieben, dass auch kein Müll irgendwo während des Rennens irgendwo hingeschmissen wird. Das führt auch zur Disqualifikation, weil Littering, das Thema, wir haben spezielle Abfallboxen, wo dann der Abfall dementsprechend auf der Laufstrecke und auch auf der Radstrecke dementsprechend entsorgt wird. Und das ist nochmal ein ganz großer Hinweis. Also keine Kopfhörer auf der Laufstrecke oder auch von irgendeinem Teilnehmer, der Begleiter dann irgendwelche Riegel oder Gels reichen lassen, wenn es der Kampfrichter nicht sieht, ist ja nicht so schlimm, aber da auch wirklich darauf achten und vor allen Dingen nicht am See, wenn wir dann um den See laufen, irgendwelche Gelverpackungen oder irgendwelche Riegelverpackungen irgendwo entsorgen. Wir haben überall Abwurfmöglichkeiten, wir haben auch Toiletten auf der Laufstrecke stehen und dann natürlich auch im Zielbereich und in der Wechselzone. Da auch noch ein Hinweis, hatten wir jetzt bitte nicht lachen, aber in der Vergangenheit wirklich Athleten, die uriniert haben in der Wechselzone, die sind nicht auf die Toilette gegangen, die haben sie dann irgendwo ins Gebüsch gestellt und haben dann ihr Geschäft erledigt, was natürlich dann auch zur Disqualifikation führt von den Kampfrichtern.
Du hast es eben schon angesprochen, dass auf der Strecke auch Personal vom Deutschen Roten Kreuz, also vom DRK, unterwegs ist. Es kann natürlich durchaus dazu kommen, dass ein Unfall stattfindet unter Athleten oder jemand sich durch Eigenverschulden verletzt an der Strecke auf dem Rad, beispielsweise auch beim Laufen, aber auf dem Rad ist man ja doch immer von der Stadt ein bisschen weg. Was gibt es für mich als Athlet oder Athletin zu tun, wenn ich zum Beispiel sehe, dass sich ein anderer Teilnehmer auf der Strecke verletzt?
Ja, wie gesagt, wir haben auf der Strecke ja sehr viele Motorradfahrer unterwegs, die regelmäßig auch fahren. Die Kampfrichter sind auch unterwegs. Wir haben vom Roten Kreuz Fahrzeuge unterwegs. Und wenn wirklich ein Unfall passiert, dann sind die sofort vor Ort. Und wenn es ein größerer Unfall ist, dann müssen wir auch schauen, dann steht das Rennen. Also das ist ganz klar so geregelt mit unserem Amt für Katastrophenschutz, mit der Polizei und den Rettungskräften. Da haben die Rettungskräfte und die Polizeifahrzeuge natürlich Vorrang. Dementsprechend. Ja. Und
Das heißt, sie sind.
da sind wir auch immer im Austausch, natürlich mit dem BRK, und auch die Zeitmessung Datasports wird darüber auch informiert, wenn es irgendwie ein Problem gibt mit einem Teilnehmer, damit wir im Zielbereich beziehungsweise in der Startnummernausgabe bei der Einsatzleitung dementsprechend auch darüber informiert werden. Ja. Und was vor allen Dingen dann auch passiert mit dem Teilnehmer, sollte wirklich ein Unfall passieren, wo er hinkommt, ob er ins Klinikum kommt oder in die Maulklinik oder sonstige Sachen. Also ja, geht ja auch dann ums Equipment, was dann mit dem Fahrrad passiert und so weiter. Ob das die Feuerwehr dann zu sich nimmt oder das BRK oder die Polizei oder ob das beim Anwohner in der Nähe abgestellt wird. Also das sind so wichtige Punkte dementsprechend.
Nee, gehen wir mal von dem Fall aus, ich selbst als Teilnehmerin sehe, wie sich unmittelbar in meinem Umfeld ein anderer Teilnehmer verletzt. Da nehme ich jetzt an, wäre es meine Pflicht, dem irgendwie erste Hilfe zu leisten und irgendwie auf mich aufmerksam zu machen, beispielsweise bei den Einsatzkräften der DRK.
Genau, ja. Ich denke, das ist
Okay.
klar, wenn jetzt ein Teilnehmer das sieht und also wenn ich jetzt an mich denken würde, wenn ich sehe, dass einer stürzt, dann bleibe ich da stehen und helfe natürlich dementsprechend, ja. Ist ja klar, das ist ja eigentlich seine Pflicht, dementsprechend da Hilfe zu leisten, ja.
Ja. Ich mache noch mal einen Sprung zurück. Ich glaube, die Information jetzt gerade ist auch hilfreich, vor allen Dingen für die, die das allererste Mal über einen Triathlon an den Start oder auf einem Triathlon unterwegs sein werden. Ich spreche also von Einsteigern. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, dass vom Einsteiger bis zum Profi bietet euer Event ungefähr alles, was man sich so vorstellen kann. Also das für jeden, das sagen wir von Power and Pace ja auch, für jeden das Passende dabei. Uns hat die Frage erreicht, ob man als Einsteiger dann einfach auch eine Sprintdistanz absolvieren kann.
Ja klar, das ist, denke ich, kein Problem, eine Sprintdistanz zu absolvieren, die 750 Meter und dann natürlich die 20 Kilometer und die 5 Kilometer zu laufen. Das dürfte also kein Problem sein, auch mit einer geringen Vorbereitung. Klar, die Schwimmstrecke, es ist ja auch nicht in der DTU-Sportordnung vorgeschrieben, welche Schwimmart du machen musst, ob du jetzt Brust schwimmst, Kraul schwimmst oder Rücken schwimmst. Du kannst immer wieder durchwechseln. Rückenschwimmen ist halt ein bisschen eine Problematik mit der Orientierung. Aber jeder kann das schaffen, also an einer Sprintdistanz teilzunehmen. Vorher muss man halt natürlich schon mal in der Lage sein, die 750 Meter durchzuschwimmen. Also das würde ich schon mal als Voraussetzung erwarten vom Teilnehmer. Das muss man natürlich auch in den Teilnahmebedingungen dementsprechend dann attestieren, sozusagen, dass man da in der Lage ist. Und ja, also ich denke, das ist kein Problem. Klar, das Schwimmen ist immer die ungeliebte Distanz sozusagen, aber das Radfahren und das Laufen kein Problem. Und vor allen Dingen beim Radfahren gibt es ja auch keine Vorschriften, mit welchem Rad man da fährt. Wir haben auch Leute gehabt, die schon mit einem Damenrad mit Gepäckträger an der Veranstaltung teilgenommen haben und auch mit einem Trekkingrad oder mit einem normalen Mountainbike. Wichtig ist halt immer, dass ganz, ganz wichtige ist, vorher den Helm zu checken, also dass der keinerlei Beschädigungen hat beim Einchecken. Früher war es ja so, zu meiner Zeit, da waren ja nur Helme mit einer Ansi- und einer Snell-Norm zulässig. Du musstest ja dementsprechend Helme vorweisen, die eine Ansi- oder Snell-Norm haben und dann diese aerodynamischen Helme, wo dann die Ohren immer eingerissen sind, dann war es ein Problem, dass die waren immer zugelassen und jetzt kannst du mit einem Lidl-Helm oder mit einem Aldi-Helm für 10, 15 € kannst du die Veranstaltung machen, musst halt auch schauen, dass der Kinnriemen angemessen zu ist. Wird auch kontrolliert, weil viele Athleten die Kinnriemen ja so weit aufmachen, damit sie einfach dann mit einem geschlossenen Kinnriemen ihren Helm über den Kopf drüber ziehen können, um sich die Zeit zu sparen, für den Kinnriemen zu schließen. Und dann natürlich auch, wenn sie in die Wechselzone gehen, wenn sie aufs Fahrrad aufsteigen, erst Helm schließen, dann draußen aufsteigen. Und genauso, wenn sie das Fahrrad zurückstellen, bis das Fahrrad hängt, dann erst den Helm wieder aufmachen. Aber das geben die Kampfrichter ja alles nochmal bekannt. Und das ist ein wichtiger Punkt, eben die Helme dementsprechend.
Ja.
Und auch unbedingt wichtig, Brille aufsetzen, Sonnenbrille, egal welche Brille, es ist immer wieder mal die Gefahr, dass man eine Fliege oder irgendein Insekt ins Auge bekommt oder vielleicht vom Vordermann ein bisschen ein Dreck auf der Straße, ein Splitt oder sonstige Sachen aufgewirbelt wird und man ist relativ schnell abgelenkt, wenn man was ins Auge bekommt und dass man da halt dann dementsprechend nicht abgelenkt wird, dass es da zu einem Sturz kommt. Also unbedingt Brille aufsetzen und Helm, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wer keine Neo hat, der kann auch mit einem Badeanzug oder mit der Badehose dementsprechend schwimmen. Natürlich Oberbekleidung beim Radfahren und Laufen ist wichtig, ist nicht erlaubt ohne. Und wer dann mit einer Badehose schwimmt, der kann dann gleich unser Radtrikot anziehen und kann mit dem Radtrikot dann auch gleich weiterlaufen. Also Bademütze bekommt er ja auch von unserer Trinkflasche, gibt es dann auch noch. Also somit ist dafür alles vorgesorgt.
Ich wollte gerade sagen, es wird also deutlich, ihr braucht jetzt nicht Wunder, welches Equipment, um an einem ersten Triathlon teilnehmen zu können, sondern wie man bei uns in Fachkreisen sagt, die Basic-Ausstattung genügt auch vollkommen. Und ich kann so viel sagen, Gerd, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin auch mit den absoluten Basics, sprich Badeanzug, Radhose und Top auf die Strecken jeweils gegangen und das war letztendlich gar kein Problem. Vor allen Dingen, wenn man es am Anfang auch noch gar nicht anders kennt. Hauptsache, man hat irgendwie Bekleidung, die für die jeweilige Disziplin geeignet ist und dann ist das Allerwichtigste an diesem Tag Spaß haben.
Ja, also ich kann mich noch gut an meinen ersten Triathlon 1989 erinnern. Da gab es ja noch keine Wetsuits in dem Sinn, also richtige Neoprenanzüge fürs Schwimmen. Man hat das mal von irgendwelchen Veranstaltungen gesehen, dass es so Neoprenanzüge gibt. Und ich habe damals, war ich Windsurfer, ich hatte so einen Trockenanzug an mit einem Querreißverschluss oben. Das war, ich glaube, der hat so 6, 7 Millimeter Stärke gehabt, dass man halt im Winter auch ins Wasser gehen kann. Und dann bin ich da mit dem Neoprenanzug geschwommen und habe dann nach dem Schwimmen versucht, aus dem Ding rauszukommen, aber das ist mir dann nicht so richtig wirklich gelungen. Dann hat mir ein Teilnehmer geholfen, den Reißverschluss hinten aufzumachen und mein erstes Fahrrad, das war ein Peugeot-Rennrad, das war Stahlrahmen mit einer, ich glaube, keine Ahnung, 10-Gang-Schaltung oder noch weniger. Das Ritzel war extrem klein hinten und vorne riesengroß und sauschwer. Ich glaube, das Radl hat knappe 20 Kilo gewogen und dann habe ich da so meinen Triathlon absolviert und dann da war ein Teilstück dabei, das Römerkastell in Eichstätt hinten. Da gibt es eine Steigung, die hat knapp 24%. Da habe ich dann natürlich versucht, darauf zu kommen. Das ist mir dann auch gelungen und beim Laufen war es dann auch so. Also, da hast dann irgendwelche Laufschuhe angehabt. Das Equipment war überschaubar. Und ja, wenn man das heute alles anschaut, wie sich das alles entwickelt hat, dann war das schon ganz, ganz anders, ja.
Ja, absolut. Ich habe gerade schon gesagt, das Wichtigste daran ist an so einem Renntag aus meiner Sicht und bei uns in der Community heißt es auch so schön oft, das S in Triathlon steht für Spaß. Spaß zu haben, natürlich auch Erfolg, je nach Absichten und ob es jetzt eben das Vorbereitungsrennen für einen der anderen großen Klassiker in Deutschland ist. Zum Spaß bzw. zur Belohnung am Ende eines solchen Renntages gehört natürlich auch die Siegerehrung. Und mit dem Punkt möchte ich dann auch langsam Richtung Ende der heutigen Folge gehen. Wie läuft die Siegerehrung bei euch ab?
Also wir sind natürlich bemüht, die Siegerehrung möglichst zeitnah durchzuführen. Und da geht es dann mit der Mitteldistanz, olympischen Distanz und dann mit der Sprintdistanz nacheinander. Und was natürlich Letztes Jahr gab es ein bisschen Einwände der Athleten, weil wir die Altersklassenwertungen reduziert haben, weil es oft so war, die Altersklassenwertungen ziehen sich natürlich extrem lang und dann sind viele Athleten da, die sagen, ja, okay, wie lange dauert es denn dann noch und so weiter. Und dann waren wir auf der Bühne gestanden und haben die Athleten geehrt und kein Mensch war mehr da. Und dann haben wir gesagt, okay, im Jahr zuvor, wir reduzieren das ein bisschen und dann kam das große Aufschrei. Und jetzt machen wir es wieder so. Also es werden die Athleten geehrt. Wir verkürzen das etwas. So, wenn wir die Altersklassenathleten ehren, dass Mann und Frau erster Platz und Mann und Frau zweiter Platz und Mann und Frau dritter Platz auf die Bühne holen, die dann dementsprechend ehren und so dann die ganzen Wertungen durchziehen. Also Altersklassenwertungen, dann die Bayerische Meisterschaft, dann Audi-Meisterschaft, Stadtmeisterschaft und so weiter an allen Distanzen. Und bei der Mitteldistanz haben wir uns dann so mit den Kampfrichtern abgestimmt, dass man einen Teil der Mitteldistanz ehrt, wenn dann noch Athleten auf der Strecke sind und dann die olympische Distanz dazwischen und den Rest der Athleten, die dann vielleicht noch auf der Strecke sind, dann nach der olympischen Distanz ehren und dann die Sprintdistanz ehren dementsprechend. Und
Alles klar.
genau, ja. Es gibt
Ja,
auch,
ich schiebe.
genau.
Bitte, sag.
Ja, es gibt auch für die Gesamtsieger, also olympische Mitteldistanz, gibt es eine Breitling-Uhr im Wert von 3.600 € männlich-weiblich. Dann für die olympische Distanz haben wir jetzt aktuell von Reboots haben wir ein Produkt bekommen, olympische bekommen diese Hose für 800 € erster Platz, zweiter Platz. Dann haben wir noch Allee-Gutscheine für die Sieger. Also es gibt einiges an Preisen, auch Altersklassenpreise. Heuer die Medaillen, unsere Medaillen aus Birkenholz, die ja vom Chiemsee kommen. Unsere Pokale, Altersklassenpokale sind heuer aus Eiche, aus dem Holz, auch aus dem Chiemsee. Nachhaltiger, schöner Pokal, wertiger Pokal und ja, und so weiter.
Super.
Super.
Ja,
Ja,
und
ich
ich
reihe
reihe
mich
mich
ein.
ein, weil bei uns nämlich auch die Frage danach kam, ob es bei uns eine Altersklassenwertung gibt bei der Power and Pace Trophy. Und ihr habt vorhin gehört, wir haben über 100 Anmeldungen, aber die Verteilung der Altersklassen ist da relativ ungleichmäßig, sag ich mal. So kann sein, dass wir irgendwann mal 500 Starter irgendwo mit hinbringen zu den nächsten Auflagen der Power and Pace Trophy, sodass wir sagen können, eine Altersklassenwertung lohnt sich hier durchaus. Bis dahin bleiben wir aber dabei, dass wir jeweils die Siegerinnen und den Sieger über die einzelne Distanz ehren, bedeutet über die Sprintdistanz die schnellste Athletin sowie den schnellsten Athleten und das gleiche eben auch für die olympische und für die Mitteldistanz. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Renntag ist vollbracht, alle Athleten sind glücklich, gesund und zufrieden über die Ziellinie gelaufen und wir machen einen kurzen Ausblick auf die restlichen Monate des Jahres 2024. Welche Events stehen da noch an, in die ihr als Organisationskomitee oder du vielleicht auch im Speziellen involviert bist dieses Jahr?
Also ich habe natürlich noch ein Zuckerl, wie man in Bayern sagt, im November. Ich habe einen Freund, so muss ich ganz kurz erzählen. Ich habe 1995 beim Schliersee-Triathlon teilgenommen. Nee, anders, Schmarrn. 1994 war ich in Alanya beim Triathlon und da war ich alleine. Und da habe ich eine italienische Gruppe kennengelernt. Denen habe ich mich angeschlossen aus Verona. Und der Marco Marchese, einer meiner Freunde, den ich jetzt seit über 30 Jahren kenne, wir uns auch regelmäßig immer besuchen. Da war ich dann mit ihm 95 beim Triathlon in Fumane und dann sind wir noch nach Palermo zum Triathlon zu einem anderen Freund, der da unten wohnt. Haben wir dann den Triathlon gemacht und da habe ich dann Leute aus Malta kennengelernt. Ich war dann auf Malta, die waren dann bei mir. Ich war dann in Australien, weil die haben da auch ein Haus in Australien, in Sydney da im Triathlon. Ja, und so hat sich da die Freundschaft entwickelt. Die kommen auch regelmäßig, waren auch regelmäßig bei mir. Ich habe sie dann bei mir aufgenommen, wo sie dann bei der Challenge Road gestartet sind, die aus Malta. Und auch die Italiener, wenn die zu mir kommen. Also bei mir ist eigentlich immer die Hütte voll, wenn Triathlon ist oder in Rot die Leute bei mir übernachten oder wenn sie sagen, ich brauche mal wieder ein Fahrrad. Ich will in Rot starten oder in Ingolstadt starten. Jetzt aktuell hat sich einer angemeldet, der kommt aus Kirgisistan, der startet, hat kein Fahrrad und freut sich schon auf das Rennen, kommt jetzt dann auch Mitte Juni, vor der Veranstaltung zu mir. Und der Nelson, der aus Ecuador das dritte Jahr jetzt schon kommt, muss da einmal schauen, dass der ein Fahrrad bekommt, weil das immer so schwierig ist. Ja, und der Marco Marchese, der ist auch ein Schwimmer, der im Nationalkader geschwommen ist in Italien, und der hat eine Reiseagentur gegründet, Triathlon Travel in Italien, und der veranstaltet regelmäßig Reisen nach Sharm el-Sheikh, nach Kuba und nach Thailand. Und ich habe 1996 auch schon mal beim Phuket Triathlon teilgenommen, wo dann damals Mark Allen, Paul Anjoubi Fraser, die Simon Lessing, die Sanson-Brüder, der Mike Pick und so weiter alle am Start waren. Und jetzt haben wir eben uns heuer so committed zum 30-jährigen Jubiläum vom Thailand-Triathlon in Phuket. Machen wir eine organisierte Reise mit Paketen, wo man auch dann natürlich am Triathlon teilnehmen kann oder auch nicht. Und dann Verlängerung mit Phi Phi Island oder Phang Nga, also da auch dann mit Radtouren, mit schönen Bootsausflügen und so weiter, also richtig coole Sache. Und da bin ich dran, eine Gruppe zu organisieren aus Deutschland. Wir fliegen dann alle gemeinsam von München nach Dubai, und von Dubai geht es dann gemeinsam nach Phuket in das gemeinsame Hotel. Das Hotel ist dann unmittelbar am Strand, wo der Triathlon auch stattfindet. Man kann Räder vor Ort mieten, man kann Räder selber mitnehmen, man kann am Triathlon teilnehmen, Sprintdistanz und olympische Distanz. Wunderschöner Triathlon, 28 Grad, 29 Grad im Meer. Und dann muss man über den Strand laufen, dann darf man noch in der Lagune schwimmen, dann geht es auf die Radstrecke durch wunderschöne Reisfelder, wunderschöne Gegend, und dann in Phuket einen schönen Hammerberg, wo man fährt, und dann nochmal laufen durch die wunderschönen Hotelanlagen am Strand und dann ins Ziel. Also das ist ein bombastischer Event. Super Essen, super Leute. Macht riesig Spaß, und vor allen Dingen die Location Phuket und Phang Nga, Phi Phi Island und so weiter. Das wird bestimmt toll. Und der Veranstalter, den ich auch ganz gut kenne, der in Bangkok lebt, der ist vor Ort dann auch dementsprechend, hat natürlich beste Verbindungen überall hin. Es gibt dann auch so einen Galaabend vorher mit dementsprechendem Essen für die Athleten. Es sind auch Athleten eingeladen, die vor 30 Jahren da teilgenommen haben. Wirkliche Größen, die dann auch kommen und am Event teilnehmen. Also wird richtig cool. Also wer Lust und Laune hat, anmelden, findet da auch die Info auf unserer Website mit den verschiedenen Paketen. Und ich bin dann dementsprechend vor Ort für die Deutschen zuständig. Der Marco macht dann die Italiener, die fliegen von Verona und von Mailand. Und das wird bestimmt mega, mega Geschichte.
Fehlt nur noch die Information, wann das denn alles
Die
stattfindet.
Infos sind auf der Website. Der Event ist am 17. November, Phuket. Und vorher dementsprechend Anreise mit Verlängerung. Es gibt eine Woche, es gibt 10 Tage, es gibt 12 Tage, verschiedene Pakete, was man halt machen möchte. Und ob man
Ja.
nur Begleitperson ist oder eben auch Teilnehmer vom Triathlon dementsprechend. Es gibt auch einen Duathlon, also für die Leute, die nicht schwimmen möchten. Ja.
Alles klar. Ja, das sind ganz fantastische Aussichten, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin sehr gespannt auf die Fotos und auf die Eindrücke, die du aller Wahrscheinlichkeit nach mal auf den sozialen Medien mit der Community teilen wirst, und freue mich da sehr drauf, einfach mal Einblicke zu gewinnen. Jetzt bin ich dir einfach unheimlich dankbar, dass du so viele wichtige Informationen in nicht mal 1,5 Stunden hier mit der Community teilen konntest. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise rund um den Ingolstadt Triathlon.
Ja, danke auch an dich, und ich freue mich auf die Teilnehmer. Und nochmal der Appell, bitte unbedingt vor der Veranstaltung Website lesen, und es kommen immer wieder News, die News checken, gehen auch Newsletter noch raus die nächsten Tage an die Athleten. Und sollte es irgendwelche Fragen geben, jederzeit an uns per Mail, kontakt@triathlon-ingolstadt.de. Wir versuchen alles möglich zu machen, und auch mit Ummeldungen, wenn jemand verletzt ist. Wir haben ja auch Versicherung angeboten, Ticketversicherung. Wenn jetzt jemand schwere Verletzung hat oder auf Krankheit, lest euch das durch, schließt auf alle Fälle die Ticketversicherung noch ab. Die paar Euros, die sind es auf alle Fälle wert. Den Service solltet ihr dann wahrnehmen, weil ich denke, auch wenn man heute irgendwo in den Urlaub fliegt, schließt man Reisegepäckversicherung oder Reiserücktrittsversicherung ab. Und somit seid ihr da auf dem sicheren Weg.
Mehr geht
Genau.
nicht. Fantastisch.
Gerne, ich
Gerd,
freue
ich
mich
freue
auch
mich auch
sehr.
sehr. Wir sehen uns aller spätestens am 8. Juni in Ingolstadt irgendwo auf dem Gelände und dann sowieso am Renntag selbst, wahrscheinlich hauptsächlich in der Innenstadt. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und vor allen Dingen viel Durchhaltevermögen für die letzten Vorbereitungen jetzt auf dem letzten, ja, auf der Zielgeraden Richtung Renntag. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, vor Ort. Super. Also euch da draußen auch herzlichen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr nicht schon einen Startplatz sicher habt und einer von den über 100 Leuten aus unserer Community von Power and Pace seid, dann schlagt jetzt zu. Die Anmeldung hat zwar noch bis zum 23. Mai geöffnet, setzt aber nur voraus, dass bis dahin auch noch Startplätze übrig sind. Also, alle wichtigen Links, vor allem zur Website und zur Anmeldung, findet ihr in den Shownotes sowie eine Übersicht über die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Und jetzt schicke ich euch in einen erfolgreichen Trainingstag, einen erfolgreichen Arbeitstag mit anschließender Trainingseinheit oder in eine erholsame Nacht. Schön, dass ihr dabei wart und bis ganz bald. Macht's gut.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion.
Champion.